Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 56. Folge von Games Insider. Das Thema heute: Hidetaka Miyazaki und sein Weg bis Elden Ring Teil 3. Ich bin der Benedikt und ja, hallo Leute, ist natürlich ein kleiner Scherz, nur der fiel mir gerade spontan ein. Heute geht's natürlich nicht um Hidetaka Miyazaki, endlich geht's mal wieder um was anderes, nämlich unsere liebsten PlayStation-Sammlerstücke. Ja, und niemand anderes wäre zu diesem Podcast besser geeignet als der liebe Andy. Hi Andy.
Moin moin.
Es ist übrigens heute Ostermontag, der 18. April 2022. Und ich sitze hier ein bisschen fertig von dem ganzen Essen und Familientalk. Und ich hoffe, dir geht's gut, Andy. Du bist entspannter.
Ja, ich bin entspannter. Also Ostern kriege ich jetzt nicht so wirklich mit. Aber ich habe vor einer Woche Geburtstag gehabt und das war ganz toll.
Ach stimmt, ja. Ja, wir haben dir alle gratuliert. Hast du hoffentlich gesehen, ja?
Ja, habe ich gesehen, natürlich. Vielen Dank. Und ja, momentan ist bei mir einiges los, aber mehr Gutes als Schlechtes. Und aber Ostern irgendwie, Ostern ist für mich eigentlich nur Karfreitag und Ostermontag, zwei weitere Tage, wo ich nicht einkaufen gehen kann. Damn it.
Okay. Ja, nee, bei mir war da sehr viel Familientreffen und hier hin und her gefahre und auch noch ein bisschen Zeit zum Zocken gehabt. Ich traue mich ja schon kaum zu sagen, was ich gezockt habe. Du kannst dir es vorstellen.
Ja, das sieht bei mir ähnlich aus.
Das Spiel, dem wir jetzt genug gewidmet haben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal direkt ins Thema heute rein. Also wir haben ja heute eine neue Sammlerfreudenfolge. Das Format haben wir ja vor ein paar Monaten eingeführt. Und wir hatten ja damals schon gesagt, ja, das wollen wir einfach mal ganz frei angehen, ohne Zwänge. Gucken, worauf wir da Lust haben. Und die erste Folge kam sehr gut an bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und dann haben wir gesagt, komm, das passt irgendwie gerade ganz gut. Und heute wollen wir mal über unsere liebsten PlayStation-Stücke sprechen, also die Spiele aus unserer Sammlung für die PlayStation, die uns irgendwas bedeuten. Ja, und da bist du natürlich wieder hier derjenige, der deutlich mehr Spiele besitzt. Ist halt so, ja. Mhm. Wir haben ja schon drüber gesprochen beim ersten Mal in der Sammlerfreuden-Auftaktfolge. Da haben wir auch ein bisschen unsere Sammlung skizziert und ja, meine ist halt bedeutend bescheidener und deswegen wird es heute wieder so ähnlich sein, dass deine Spiele und deine Sammlung im Vordergrund stehen. Aber ich habe hier auch zwei Schätze, sag ich mal. Und bin gespannt, ja, worüber wir da jetzt sprechen werden, ne? Womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit einem Stück aus deiner Sammlung, ne?
Ja, glaube ich auch. Wobei ich hier gleich cheaten muss. Ich habe hier nicht eine Sache. Ich habe hier gerade drei Sachen auf meinem Schoß liegen. Und das sind, glaube ich, schon Sachen, wo Leute, die sich mit PlayStation 1 Spielen auskennen, besonders mit US-Importen, die lecken sich jetzt gleich die Finger danach. Und zwar sind das drei Spiele von Working Designs. Das ist ein amerikanischer Publisher. Und der hat die beiden Luna-Spiele und noch das Strategierollenspiel Arc the Lad, oder besser gesagt die Kollektion Arc the Lad, haben die lokalisiert. Also die PlayStation-Version.
Mhm.
Und ja, ich habe mir damals diese Mini-Collectors-Edition geleistet. Also da gibt's jetzt nicht nur so eine Jewel Case mit CD drin und Anleitung drin, sondern da ist halt, ja, so ein kleines Artworkchen drin, eine Soundtrack-CD bei allen dabei. Und das sind so richtig hübsche kleine Pappschachteln. Und ich sehe auch gerade, die sind auch noch recht gut erhalten. Also, mein Pappschachtel ist immer das Problem. Wie stellst du sie hin, ohne dass sie irgendwie, naja, zu Schaden kommen? Pappe ist halt in der Hinsicht ein bisschen blöd. Aber gerade das Arc the Lad, das sieht aus wie neu. Habe ich auch kaum gespielt, um ehrlich zu sein.
Aber du hast es gespielt. Also kein Mint-Zustand und nicht angefasst und so.
Also ich packe das Zeug aus. Also ich habe so gut wie nichts eingeschweißt. Ich müsste es gespielt haben. Also die Lunas habe ich auf alle Fälle angespielt. Luna 1 auch ein Stück weit. Bei Arc the Lad bin ich mir gar nicht sicher. Doch, ich glaube, angespielt habe ich es. Ich glaube, ich habe es mal ins Laufwerk gelegt und mir zumindest mal den einen Teil angeschaut, weil das ist, wie gesagt, eine Trilogie. Und das war noch so eine Zeit, da werden wir auch dann später bei anderen Sammelstücken, werde ich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Das war die Zeit, da habe ich automatisch alles gekauft, was nach Rollenspiel aussah. Weil ich noch ziemlich gehypt von Final Fantasy und Co. war. Da bin ich ja zu Super Nintendo Spätzeiten, bin ich ja in die Serie eingestiegen und das schwappt dann auf die PlayStation über.
Ja, aber es gibt ja ewig viele PlayStation-Rollenspiele. Da sagst du ja gerade selbst schon, in Amerika wurden die von Working Designs vertriebenen Spiele. Warum gerade die? Was ist da so besonders dran?
Erstmal Soundtrack-CD. Das war ja damals was Besonderes. Das hast du kaum bei anderen Sachen gehabt. Und da bin ich ja sowieso ein bisschen bekloppt, was das anbelangt. Es sieht halt nach was aus. Es sind halt wirklich schöne Schachteln. Aber trotzdem dieses PlayStation-Format. Also sie haben eben diese Größe. die Höhe und die Breite, aber halt nicht die Tiefe, weil halt deutlich mehr Zeug drin ist. Das heißt, es ist auf der einen Seite, sieht es halt aus wie PlayStation 1 Spiel, aber auf der anderen Seite sieht es halt nach mehr aus. Und das ist auch richtig schwer, merke ich gerade. Ja. Ich kann da gerade hier mal aufmachen, hier bei dem einen, da ist wirklich so ein, bei dem Luna, also in Artbook ist es nicht, es ist eine Anleitung, die hat richtig so einen dicken Pseudoleder-Einband. Ich glaube nicht, dass es wirklich Leder ist. In der Hinsicht bin ich nicht besonders versiert, Stoffe zu erkennen, aber das macht halt was her. Es sieht halt aus wie so ein schickes Tagebuch, wenn du mich verstehst.
Ja, ja, ich schaue es mir gerade an, auf pricecharting.com hat jemand netterweise ein Foto hochgeladen. Da ist auch so ein Lesezeichen drin, ne? So ein doppelter roter Bändel.
Richtig, genau.
Ja, das sieht schon schick aus, das stimmt, ja.
Diese Seite, also wenn du quasi das zumachst und dann von der Seite schaust, das glänzt so schön. Ah ja, okay, es ist deshalb auch so dick, merke ich gerade. Das ist hinten so eine kleine Mini-Lösung. Ich glaube, das ist aber nur von den ersten Kapiteln, wenn ich mich richtig erinnere. So ein Booklets-Anleitung mit Hilfen, so 120 Seiten sehe ich hier gerade. Das war selbst für die damalige Zeit was Besonderes. Ja.
Das stimmt, ja.
Dann hier diese Omake-Box. Ja, genau, ach ja, stimmt ja, diese Box, die hier drin ist. Was ist denn da nochmal hier drin gewesen? Da ist so ein Säckchen. Muss ich gerade mal reinschauen. Ich glaube, da waren Münzen drin, oder? Live aufmachen. Mache ich ja gerade Anpack. Nee, ach nee, das ist so ein Medaillon gewesen. Genau, so ein Medaillon ist da drin.
Andy sucht Ostereier.
Genau, ich suche Ostereier, ja. Und dann sind da so kleine Pappfigürchen. Die habe ich in der Tat nicht ausgepackt. Das heißt, das ist wie so ein Stück Pappe zusammengefaltet. Und wenn du das auseinanderfaltest, hast du da quasi so eine Figur, die du aufstellen kannst.
Mhm, cool.
Und noch eine Karte, die ist aber aus Papier. Ne, warte mal, die ist... Ja, nee, Papier ist sie nicht. Es ist aber auch kein Stoff. Das ist irgendwas dazwischen. Irgend so ein Plastik-Fantastik. Ich glaube, bei Luna 1 ist eine Stoffkarte dabei gewesen. Stoffkarten waren ja auch, oh Gottchen, wann gab es zuletzt Stoffkarten im Spiel? Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, ja, das war noch Zeiten, ne? Ja, aber taugt das Spiel denn was?
Ja, also Luna Game Arts war das. Die haben Grandia noch später gemacht. Das haben sie nach Luna gemacht. Und das war so eine der ersten japanischen Rollenspielserien, die auch übersetzt wurden ins Englische und die von der Qualität her sehr nah an Final Fantasy dran waren. Also Grandia jetzt mehr als Luna, aber Luna war auch ziemlich toll. Und Luna war vor allen Dingen dafür bekannt, ist ja ein Mega-CD-Spiel ursprünglich.
Genau, ja.
Das war eines der ersten lokalisierten Rollenspiele, ich muss aufpassen, was ich sage, die einen CD-Soundtrack hatten, also die nicht MIDI-Musik hatten.
Mhm.
Gab zwar noch andere Spiele in Japan, aber Luna ist so eines der ersten wirklich großen, die es nach Amerika geschafft haben. Also auch schon die Mega-CD-Version damals.
Diese komische Box, diese Collector's Edition, die hast du ja auch, ne?
Ja, ja, wie gesagt, das sind alles diese Boxen. Und ich mach gerade nochmal Arc the Lad auf, was da eigentlich nochmal drin gewesen ist. Das sieht aber sehr aus wie bei dem Luna 2. Da ist, genau, da sind auch so Kärtchen drin, so Pappfigürchen. Hier ist, oh Gott, das finde ich albern. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Hier ist eine Schutzhülle für eine Memory-Karte. Die sieht potthässlich aus, muss ich wirklich sagen. Die sieht nicht gut aus.
Ja. Naja, kleines Gimmick halt, ne?
Ja.
Ja, aber ist ja doch einiges, ne? Ich verbinde immer mit diesen Japano-Rollenspielen, gerade die jetzt nicht ganz so bekannt waren, ja, so kein Final Fantasy 7 oder 8 oder so, immer auch so meine Fun-Generation-Zeit, Robert Bannert, weil der war ja ein riesen Fan davon. Und gerade dieses Luna Silver Star Story Complete. Das haben wir nämlich damals, da war ich schon Redakteur, in Ausgabe 899, die heute übrigens auch noch eine Rolle spielen wird, später dann gleich, da haben wir das getestet und das war halt ein Import-Test und der Bannert wollte halt unbedingt 4 Seiten dem Spiel widmen und da dachte ich halt irgendwie so, ey, das ist doch schon ein bisschen übertrieben, weil du konntest ja dieses Spiel auch gar nicht kaufen bei uns und gleich 4 Seiten und dann musste ich mit ihm ja da immer feilschen um jede Seite, was weiß ich, Tony Hawk's Skateboarding wollte er ja irgendwie nur 2 Seiten machen, aber so einem Ding dann 4 Seiten Import-Test, ne? Und deswegen irgendwie, ich war immer so ein bisschen so, ist das wirklich so gut? Und der Daniel Johannes hat es dann getestet, 8 von 10, und er fand es schon sehr gut. Und
ja, aber 8 von 10 ist eigentlich schon eher so das Minimum. Das Problem ist halt bei einer 10er-Wertung, das liegt eigentlich ziemlich genau zwischen einer 8 und einer 9. Das hat immer so 85er so bekommen. Beide Teile damals. Und da finde ich 8 von 10 schon ein bisschen streng. Gut, ist jetzt die 90er Jahre. Da haben Achter eine größere Bedeutung gehabt als heute, das stimmt schon.
Ja, er hat aber vielleicht mit dieser Ausgabe was zu tun, aber können wir ja gleich drauf kommen, vielleicht nochmal ein bisschen rumphilosophieren. Was mich noch interessieren würde, was hast du denn damals für die Spiele bezahlt, weißt du das noch? Und was sind die heute wert? Ist ja immer so ganz spannend zu wissen, ne?
Ja, also das kann ich sogar ganz genau sagen, weil ich das nämlich alles bei mir aufgeschrieben habe. Ich muss es nur umrechnen, weil ich das irgendwann in Euro umgerechnet habe. Arc Sled, das waren 150 D-Mark, also 75 Euro. Und die Lunas habe ich gerade gesehen. Das eine, das erste, das war auch relativ günstig. Das war bei, oh, jetzt muss ich rechnen, 170 D-Mark, also so 80, 85 Euro den Dreh rum. Und das Luna 2, das hat mich viel Geld gekostet, sehe ich gerade. Da stehen jetzt hier 117 Euro. Das musste ungefähr mal 2 rechnen. Das heißt, da habe ich 230 D-Mark damals für bezahlt. Und ja, da kann ich mich auch dran erinnern, da habe ich wirklich Geld für liegen lassen. Ich habe die aber, wenn ich mich recht entsinne, auch damals praktisch zum Release gekauft. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, warum das Luna 2 doch ein ganzes Eckchen teurer war. Vielleicht habe ich das da auch ein bisschen später gekauft. Kann aber sein, die Box ist größer und dicker, dass die wirklich mehr gekostet hat damals. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Und was ist es heute wert? Gut, da muss man jetzt immer ein bisschen spekulieren. Da kann man jetzt nur auf der Webseite Price Charting, die halt eBay-Auktionen sammelt, die halt wirklich auf Gebot ausgelaufen sind. Das heißt, diese Sofortkaufpreise, Mondpreise, die kann man nicht ernst nehmen.
Nee.
Da sehe ich jetzt gerade, ach, das geht eigentlich sogar. Also Luna 1 ist jetzt komplett bei 137 Dollar. Also da kenne ich teureres, um ehrlich zu sein. So im Schnitt, also das schwankt jetzt allerdings auch ziemlich stark, sehe ich. Da sieht man, wie verfälscht das ist. Die letzten Auktionen, die liefen zwischen, ja, die liefen so zwischen 90 und 160 Dollar oder 200 Dollar hier das eine. Bei dem einen aber zum Beispiel, da fehlte die Karte. Wie gesagt, diese Durchschnittsbewertung hier bei Price Charting, die sind noch mehr Fäuste zu genießen als der Metacritic Score von einem Spiel. Jetzt hier bei Luna 2, da sind wir bei 226 Dollar im Schnitt. 590 Dollar übrigens neu, wobei ich sowas, ja, okay. Es interessiert mich, ob das jetzt neu ist, noch eingeschweißt oder nicht. Ich finde das albern, aber egal. Jeder, der es mag.
Genau, ja.
Ja, und also die Spiele, die gehen meistens schon für über 200 Dollar weg, die Luna 2s.
Ja, richtig was wert, ne?
Ja, also da sind jetzt andere Spiele vom Preis her stärker gestiegen, finde ich. Also gerade, weil es jetzt auch so hübsche Boxen sind. Und Arc Sled sind wir jetzt bei 180, 185 Dollar im Schnitt. Ich finde es jetzt halt deshalb ein bisschen erstaunlich, weil viele Rollenspiele, die ich in letzter Zeit mir mal so angeschaut habe, die so für die PlayStation 1 rauskommen sind, die sind im sehr ähnlichen Preissegment. Irgendwas zwischen 150 Dollar plus minus. Und das ist ja nicht so weit davon entfernt. Und das finde ich schon ein bisschen erstaunlich, weil es halt diese schönen Boxen sind mit lauter Zeug drin. Aber vielleicht wurde das halt auch damals in einer angemessenen Stückzahl verkauft. Ich weiß es jetzt gar nicht. Also kann ja sein.
Aber immer noch ganz ordentliche Preise. Also da hast du schon was in der Sammlung stehen, ne? Also auf jeden Fall wertvoller als mein Spiel, was ich jetzt kurz vorstellen möchte. Nämlich die PAL-Version von Silent Hill. Ja, klingt jetzt erstmal so langweilig und so, ne? Also die ist laut PriceCharting.com nur Spiel bei 51 Dollar. Preis komplett, also komplett mit Hülle, Anleitung und allem, was da so drin ist. Ich schaue auch gleich mal rein, was da drin ist. 104 Dollar. Ist halt jetzt nicht so spektakulär, ne? Ist halt nur Silent Hill in der PAL-Version, aber ja, ich schaue mal rein, was ist da drin. Dickes Handbuch. Das ist aber gar nicht so schlecht. Das hat 92 Seiten, auch komplett auf Deutsch. Dann ist da noch so ein Einleger drin, so eine kleine Doppelseite mit Werbung für die Musik-CD und für den Official Strategy Guide. Und dann ist da noch so ein kleines Heftchen drin, irgendwie Konami 99. Also das Spiel ist ja 1999 erschienen, ne? Also die PAL-Version im August. Und da ist halt noch so ein bisschen Werbung drin für andere Konami-Titel. Metal Gear Solid, Legend of Katya. Was ist das hier? Dann nochmal Silent Hill an sich. Beatmania und so weiter. Ja. Ist in einem sehr, sehr guten Zustand, denn ich habe das Spiel gar nicht groß gespielt.
Och.
Muss ich echt zu meiner Schande gestehen. Auch nicht für diesen Podcast. Da waren jetzt einfach die Osterfeiertage zu stressig. Danke, Familie. Und abends zur Entspannung musste ich ein anderes Spiel spielen, über das wir heute nicht sprechen werden. Aber jeder, der uns kennt, weiß eh, was ich gespielt habe. Was bei mir mit Silent Hill aber so spannend ist, ist auch diese Fun-Generation-Zeiten. Und da können wir gleich ein bisschen philosophieren auch über die Wertung und so. Das wurde nämlich auch zu meiner Zeit getestet, eben in dieser Ausgabe 899, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, wo auch Luna Sylvester Story Complete getestet wurde. Und Silent Hill, das hat der Robert Bannert getestet, hat eine 10 von 10 bekommen.
Oha, okay, das ist krass. Das ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben. Das, ja, okay.
Ich habe das Heft sogar noch hier. beziehungsweise PDF auch gerade noch geöffnet und Legacy of Kain Soul Reaver wurde auch getestet und das bekam auch 10 von 10, ne? Und stand auch groß auf dem Cover, das Duell des Grauens, Soul Reaver versus Silent Hill, wobei ich das so ein bisschen komisch fand, weil ja, Silent Hill ist halt so ein subtiles Horrorspiel und Soul Reaver war für mich eher so ein relativ, ne, nicht klassisch, aber ja, ein herkömmliches Action-Adventure mit doch vielen innovativen Ansätzen, ja, aber halt ein Action-Adventure. Und das andere war eher so für mich so, ja, eher so die Resident Evil-Ecke, aber er wollte es dann halt so hervorstellen und aufs Cover knallen und dann haben wir halt beide eine 10 von 10 bekommen und ich hatte in dieser Ausgabe so viel zu testen. Mal geschaut, was ich alles getestet habe. Ape Escape für die PlayStation auch, dieses Jump'n'Run, die N64-Umsetzung von Command & Conquer, Duke Nukem Zero Hour, Omega Boost habe ich getestet, auch ein PlayStation-Spiel, interessanterweise, von Polyphony Digital. Weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, kenne ich sogar, ja.
So ein Schmeck-Shooter, so ein relativ seichtes Ding.
War das nicht sogar ein Rail-Shooter, wo du auf Schienen geflogen bist, also wo du dich nicht wirklich bewegen konntest? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, genau sowas war das, ja. Ja. Also es war grafisch ganz nett und so für damalige Zeit, aber ich glaube 6 von 10 habe ich gegeben. Ja, und der Bannert hatte sich halt dann eingeschlossen, ne, in sein Chefbüro und testete halt Silent Hill und kam dann halt immer da raus, so, oh, ist das geil, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und ja, ich habe ihm halt bei seinem Spielgeschmack nicht immer so vertraut, siehe diese Japano-Rollenspiele, die er immer so abgefeiert hat, wo er immer so mega euphorisch war. Und deswegen, dann dachte ich mir so, ja, muss ich irgendwann mal spielen, wird schon gut sein, aber Bannert übertreibt bestimmt wieder. Und dann habe ich es mir halt gekauft und bin dann damals nach Würzburg in den Theo Kranz, also in dieses Ladengeschäft, das war ja so ein Versandservice. Kennst du bestimmt auch noch, ne, Theo Kranz?
Ja, kenne ich noch, ja.
Der hat ja dann online verkauft und halt auch gleichzeitig dann Ladengeschäft. Da haben wir auch dann oft für die Redaktion eingekauft. Der hat auch gelegentlich Importe. Und da habe ich mir dann halt gekauft, ne. Und ja, wenn ich es halt heute mir so anschaue, ich habe es halt seitdem, keine Ahnung, 2-3 Stunden gespielt. Deswegen ist der Zustand sehr, sehr gut. Ich sehe nur vorne auf der Hülle ist so ein ganz kleiner Kratzer, aber ansonsten, das sieht fast aus wie neu, ja.
Bei dem Spiel ist es ja sehr interessant, warum das eigentlich doch ein bisschen was wert ist. Also ich habe übrigens gerade mal geschaut. Ich habe die US-Version von Silent Hill. Mhm. Die ist so viel wert wie mein Lunar and Arc the Ledge-Spiele.
Krass. Ja, die hat auch ein anderes Cover, ne?
Ja, die hat ein anderes Cover, ja. Es liegt halt daran, weil es die US-Version ist. US-Spiele sind halt in der Regel wertvoller als PAL-Spiele, außer die PAL-Spiele haben eine sehr geringe Auflage gehabt. Und hier, also $170 komplett, wenn du es neu hast, okay, ist jetzt aber auch nur basierend auf einem Verkauf, der in den letzten Monaten passiert ist, $1,487.
Ja, krass.
Ja, aber wie gesagt, bitte, liebe Zuhörer, nehmt das nicht so sehr auf die bare Münze. Das ist statistisch gesehen, ist das eigentlich null aussagekräftig, weil es einfach viel zu wenig Verkäufe gibt.
Ja, klar.
Aber trotzdem finde ich es halt gerade schon interessant, dass laut diesem Price-Charting dieses einfache Silent Hill so viel wert sein soll, ungefähr wie diese dicken Luna-Boxen. Und kannst du dir eigentlich vorstellen, warum gerade dieses Silent Hill eigentlich von diesen ganzen tausend von PlayStation-Spielen, die es gibt? Weil da gibt's ja schon eigentlich einen Grund für.
Naja, es ist halt schon ein Kultspiel, ne? Es war schon sehr wegweisend. Ich glaube schon, dass Bannert ja da durchaus recht hatte. Ich habe es, wie gesagt, nicht viel gespielt, aber immer wieder drüber gelesen, auch Reportagen hier für Kunden abgeliefert, die ich dann redigiert habe. Und das hat einfach auch schon das Genre sehr vorangebracht. Es war halt viel subtiler, ne, als ein Resident Evil. Und auch der Sound muss ja der Hammer sein. Also ich hörst du immer wieder die Musik. Du bist ja so ein großer Musikfan in Spielen. Ist das so?
Muss ich ein bisschen aufpassen. Der Ton ist sehr gut. Das hat eine Musik, wo es mir manchmal schwer fällt, zu unterscheiden, ist das jetzt Musik oder sind das Toneffekte? Hm. Weil der Akira Yamaoka hat halt, ja, der hat halt regelrechte Klangteppiche komponiert, in Anführungszeichen. Und sehr viele Melodienkompositionen gibt es gar nicht mal da drin. Deshalb bin ich gar nicht so ein riesengroßer Fan von der Musik in diesem Spiel. Ich bin ein großer Fan von dem Ton.
Und die Story auch, das Charakterdesign. Ich glaube, das war schon sehr besonders. Gerade wenn du halt dann sowas eher Mainstreamiges wie Resident Evil kanntest, wo die Story ja ganz nett war und so. Aber da ging es ja schon eher so um die Schockeffekte und so, die du da auch hattest. Aber ich glaube, es war schon einfach eine ganz besondere Stimmung einfach, ne?
Der Hauptgrund, glaube ich, warum gerade diese erste Silent Hill doch einiges wert ist, davon gibt es praktisch keine Umsetzung für andere Systeme.
Stimmt, noch dazu, ja.
Teil 2 und Teil 3 wurden ja sehr oft neu aufgelegt. Und Teil 1, also ich sehe gerade auf Wikipedia, das war mir gar nicht mehr bewusst, es gab eine Game Boy Advance Version nur in Japan.
Okay.
In 2001. Das war, es kann sein, dass ich es mal wusste, wenn, dann habe ich es total vergessen. Ich sehe ja gerade, genau, das ist auch nur ein Visual Novel gewesen. Das war nicht mal das wirkliche Silent Hill. Das heißt, wenn du dieses erste Silent Hill wirklich so spielen willst, so wie es gedacht war, brauchst du die PlayStation 1 Version. Es gibt keine Umsetzung. Das hat mich immer so ein bisschen gewundert, warum bei diesen Kollektionen nie dieser erste Teil dabei gewesen ist, weil gerade der erste und der dritte Teil, die sind ja storytechnisch miteinander verknüpft. Und es würde eigentlich Sinn machen, dass man eben die erste Trilogie, weil das auch mit Abstand die beliebtesten Silent Hills sind. Es gab dann nur noch diese Shattered Memories für die Wii, was so als Remake verkauft wurde. Da muss man aber gleich auch dazu sagen, Shattered Memories ist ein absolut fantastisches Silent Hill. Das ist übrigens mein Lieblings-Silent Hill. Das ist kein Scherz. Ich liebe dieses Spiel. Hat aber nicht mehr viel mit dem alten Silent Hill zu tun.
Das macht ja nichts.
Die haben das schon radikal geändert und letztendlich läuft es auch auf was total anderes hinaus. Also meine beste Freundin, die das damals sowohl das erste Silent Hill als auch Shattered Memories mit mir durchgespielt hat, die war sauer, weil sie dachte, das wäre jetzt dieselbe Story wie beim ersten Teil, da war es was total anderes.
Okay.
Also es bleibt halt dabei, wenn du das alte Silent Hill spielen willst, brauchst du diese PlayStation-Version. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das so viel wert ist.
Naja, das ist wahrscheinlich der Grund. Deswegen bin ich auch froh, dass ich noch hab. Und ich werde es irgendwann nochmal spielen. Ne? Also läuft ja auch auf einer abwärtskompatiblen PS3, die ich zum Glück habe. Kennst mich ja, ich habe ja meine alten Konsolen teilweise frevelhafterweise veräußert.
Ja, warte mal, PlayStation 3 gehen da PlayStation 1 Spiele? Moment, stopp. War das nicht nur PlayStation 2?
Nee, ich habe eine PS3 der allerersten Generation und die ist PS2 abwärtskompatibel und PS1 abwärtskompatibel. Nun gut, Silent Hill. Ja, wie gesagt, eins meiner Sammlerstücke. Aber ich glaube, das nächste ist ein bisschen spannender so, ne? Die Namco Museum Box Spiele, also diverse.
Erstmal werden sich jetzt alle wundern, wie was eine Namco Museum Box, das als Sammlerstück, was soll das denn? Ja, also ich meine, heutzutage gibt's ja so viele Namco Museums Kollektionen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen oder das Zeug weiter zu kaufen. Aber das hier ist in der Tat was Besonderes. Also diese Namco Museums für die PlayStation 1, das waren somit die ersten Retro-Kollektionen überhaupt.
Stimmt.
Das Einzige, was mir jetzt einfällt, was älter sind, sind so Atari-Kollektionen für einen PC, für Windows. Und davon gab es ja 5 Stück damals. Und das war dann immer so, jeder Teil hat dann einen Buchstaben von Namco präsentiert. Also die erste Volume war quasi N, die zweite war A und so weiter. Und was aber nicht so viele, glaube ich, wissen, es gab noch eine 6. Sammlung. Und das ist die Encore. Und die gab es nur in Japan.
Okay, war die so speziell?
Ich habe mal geguckt, was die Gründe sind. Es soll zum Teil an der Spieleauswahl gelegen haben, weil das doch schon eher freakige Sachen drin sind, weil du hast jedenfalls, glaube ich, kein Pac-Man mehr drin gehabt. Du hast sowas wie Sky Kid, das kennt keiner. Rolling Thunder ist ein bisschen bekannt.
Wonder Momo, das sehe ich gerade.
Wonder Momo, das kennt aber auch so gut wie niemand. Dragon Saber war der Nachfolger zu Dragon Spirit, das ist ein schönes Shoot'em'up. Motos ist ein schönes Spiel, was ich auch vom C64 kenne. Also es ist doch schon eher obskurer. Und angeblich wollte man das auch nicht nach Europa und Amerika bringen, weil letztendlich liefen diese Namco Museums jetzt nicht so gut. Ja. Ich habe mir es natürlich damals gekauft, weil ich wollte es komplett haben. Ich stand halt total auf diese emulierten Spiele. War ja auch so in der Zeit, wo du am PC keine Emulatoren hattest. Oder nicht halt wirklich hochwertige. Und ich habe damals nicht nur dieses Spiel gekauft, ich habe damals auch eine Box dazu bekommen. Und hier muss ich jetzt auch zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht mehr, wie, wann und wo genau und wie selten das ist, denn ich habe nämlich recherchiert, ich habe geguckt und ich habe nichts dazu gefunden. Aber wenn ich meine Erinnerung nicht trügt, habe ich wirklich diese Encore-Edition zusammen mit dieser Box gekauft. Nennt sich jetzt hier Namco Games Chronicle. Steht noch drauf, Namco Museum Volume 1 bis 5 and Namco Museum Encore. Exclusively for PlayStation. Ja, und dann noch so eine Seriennummer. Und das ist eine wirklich schöne Box, so von der Höhe so fast DIN A4, aber nicht ganz so breit. Eine schöne Tiefe und das kannst du aufklappen. Und das hat so von der Farbe und vom Charme her, erinnert es so ein bisschen so an einen Briefmarken oder ein Münzalbum.
Mhm.
Und dann habe ich damals was gemacht, was ich ja so ein bisschen bereue. Ich gucke, ob ich da irgendwie Ersatz zu finde oder das ein bisschen glatt bügle. Ich hatte halt von den anderen 5 Namco-Boxen, da hatte ich halt die europäische Version von. Mit Ausnahme von Teil 3, da hatte ich auch die japanische Version. Und jetzt ist, wie gesagt, diese Schachtel, da sind halt jetzt Halterungen drin, wo du die anderen Namco-Sammlungen reinstecken kannst. Jetzt ist aber das Problem, das ist halt für die japanischen Versionen gedacht. Und die japanischen Versionen, das waren diese Jewel Case, so wie was wir hier als CDs kennen, so ganz dünn, ja, ganz dünnes Plastik. Die PAL-Version hingegen, das war aber diese dicke Hülle.
Ja.
Und ich habe damals radikal das Zeug rausgenommen. Ich habe es nicht beschnitten, aber ich habe es halt zusammengefaltet. Und so, dass es in die Jewel Case reingepasst hat. Und entsprechend sind da halt jetzt halt schon ein paar Knicke drin.
Autsch.
Das sind halt so Dinge, die passieren. Ich muss aber auch gleich weiter zu sagen, bei Namco Museum 1 und 2 habe ich auch nur Videothekenversion. Das heißt, da habe ich sowieso keine Vollversion, jetzt die du im Laden kaufen konntest. Die habe ich in der Videothek mal abgekauft. Nur bei Teil 4 und 5, die habe ich halt ein bisschen gequetscht. Aber es ist alles jetzt hier drin. Teil 3 ist, wie gesagt, ist die Japan-Version. Die hat halt genau reingepasst. Trotz alledem ist sie toll aus. Weil auch die PAL-Version vom Frontcover, du siehst halt schön das N, das A, das M, das C und das O. Und dann eben noch hier das Copyright-Symbol, das haben sie auf die Encore gebapscht. Und dann siehst du, wie das von oben links nach unten rechts wirklich Namco liest.
Ja, ich glaube, Andy, wir müssen ein paar Fotos aufnehmen von den Sachen, die wir dann noch in die Shownotes irgendwie stellen. Dann können sich die Hörerinnen und Hörer das besser vorstellen. Ich glaube, das sollte man echt mal machen, ne?
Ich sehe noch, hier ist noch eine Halterung für eine Memory-Karte, da ist aber nichts drin bei mir. Ja, es ist eine sehr schöne Box, sehr schön massiv und sie ist, glaube ich, auch nicht so viel wert. Ich glaube, die ist jetzt auch so bei 100, 150 Dollar. Aber mir ist halt aufgefallen, wenn du nach googelst, du findest kaum Informationen. Also selbst Moby Games hat kein Bild von dieser Box. Das fand ich sehr obskur.
Ja, die haben ja sonst alles, ja. Also das ist schon...
Von diesen Sachen haben die wirklich alles und ich habe diese Box nicht gefunden dort.
Nicht, dass das so eine halblegale ist.
Nein, nein, das ist schon was Offizielles gewesen. Und ich kann auch noch sagen, was ich damals bezahlt habe. Das war sogar recht günstig, 100 D-Mark.
Ja, auf jeden Fall.
Übrigens, die Preise, die ich übrigens nenne, das ist, muss ich gleich auch noch immer dazu sagen, das ist immer ohne Porto. Wobei damals, Porto war damals, gerade aus Japan, kriegst du sogar heute noch recht günstig. Also ich habe vielleicht 110, 120 D-Mark bezahlt mit allem.
Ich glaube, 99 Mark war eher so der Standardpreis, ne, für PlayStation-Spiele, bevor der Euro kam.
Ja, aber deshalb umso bemerkenswerter, dass ich ja diese Box bekommen habe. Ich glaube, das war auch der normale Preis damals. Also ich glaube, ich habe die nicht günstig bekommen, sondern ich habe die ziemlich schnell damals geschossen. Aber kann ich mich jetzt auch täuschen.
Okay, ein sehr, sehr schönes Stück auf jeden Fall. Sehr interessant. Ist mal wieder faszinierend, was du da alles hast, ja. Da bauen sich bei mir immer Bilder auf. Wie gesagt, ich glaube, wir werden mal ein paar Fotos ergänzen. Machen wir dann gleich nach dem Podcast.
Natürlich.
So, aber der nächste Titel, der ist ja ganz abgefahren. Habe ich auch vorher noch nie gehört, als wir die Folge so ein bisschen besprochen haben. Meintest du, oh ja, hier, Sanic x Sanic.
Ja.
Ich so, bitte was? Was ist das? Muss ich das kennen? Ja, was ist das?
Ich glaube, es wird ausgesprochen Sanic Cross Sanic. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Bei X bin ich mir nicht so sicher, ist es X oder Cross.
Ja.
Ja, kennst du die Firma Compile?
Ja, entfernt sagt mir was der Name, ja.
Ja, Compile, die haben die Erleased Shoot'em-Ups gemacht oder Gunhead. Oder was auch auf ihre Kappe geht, sind diese Puyo Puyo Denkspiele, diese Tetris-Varianten.
Ja, genau, da kenne ich die. Also auf jeden Fall so ein japanisches Studio, irgendwas.
Oder dann Erleased of Mars, dem hieß Power Strike hier. Also die waren vor allen Dingen dafür bekannt, zusammen mit Konami in den 80er Jahren waren das quasi die absoluten Technik-Junkies. Also die Shoot'em-Ups, die gemacht haben, galten somit als die technisch vordersten, die wirklich jede Konsole bis zum letzten Tropfen ausgereizt haben.
Musha Aleste, ne? Haben die auch gemacht.
Genau. Und irgendwann bin ich mal auf dieses Sanic gestoßen. Das habe ich damals nicht direkt mitbekommen, weil halt, ja, meine Lieblingsmagazine Powerplay und ASM und so weiter, die haben halt nie über Sanic berichtet. Ja, und vor Internet kriegst du halt sowas nicht unbedingt mit, dass da eben sowas wie Sanic existiert. Und diese Erleased, die hatte ich so ziemlich alle. Ja, da habe ich auch fast alles, was es so gibt. Ich habe sogar so MSX-Teile. Wäre auch mal toll für so eine Sammlerfreuden-Edition hier, dass ich MSX-Spiele habe. Und irgendwann habe ich von diesem Sanic gelesen. Ich glaube, das war sogar in der Maniac. Und ich glaube, die haben so eine 70er-Wertung gegeben. Das ist mehr oder weniger ein Remake plus die Originalversion von dem ersten Sanic für das MSX und das NES. Ist so eine kleine Mini-Kollektion. Da sind, glaube ich, so 3-4 verschiedene Versionen drauf.
Ah ja, ich sehe es gerade auf Moby Games. Ja,
ja, genau. Und wie ich zum ersten Mal drauf gestoßen bin, da hatte ich so die Phase, da war ich nicht so super dran interessiert, mir diese ganzen Shoot'em-Ups noch zu kaufen. Und irgendwie Es war halt nicht so die Zeit, wo ich sowas gekauft habe. Und dann, wo ich dann mehr Interesse hatte, wo ich dann auch so wieder so dieses Feeling hatte, ich brauche jetzt diese ganzen Retro-Shoot'em-ups, die mir noch fehlen, da habe ich gemerkt, oh scheiße, das ist ganz schön teuer geworden. Und mit ganz schön teuer meine ich jetzt, naja, so 70, 80, 90 Euro. Mhm. Was ja heute nicht mehr wirklich teuer ist bei so Retro-Sachen. Aber damals war das so, das wollte ich nicht ausgeben. Und dann wurde es halt immer schlimmer. Und dann habe ich, glaube ich, vor 6 oder 7 Jahren, ich glaube sogar Maniac Forum, ich glaube, das habe ich nicht auf eBay gekauft. Da hat es einer verkauft für 100 Euro glatt. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt nehme ich's. So nach dem Motto, das ist vielleicht die letzte Gelegenheit.
Ja.
Ist auch in einem super Zustand angekommen. Ist also eine japanische Version, das muss ich auch dazu sagen, das gibt's auch nur in Japan. Und ja, das hat sich definitiv gelohnt. Also das lose Scenic X-Scenic ist bei $200 schon. Sie aber auch gerade die mit Verpackung ist jetzt so bei 220. Also ich glaube, das ist einfach nur, weil das nur einmal lose weggegangen ist. Es hat sich auf alle Fälle verdoppelt, der Preis. Also es war dann doch gut, dass ich dann für die 100 Euro dann geholt habe, weil Dollar und Euro ist ja nicht so weit auseinander. Das ist ein Unterschied von 10% im Schnitt. Ja, ich habe sogar mal kurz angespielt. Es ist ganz nett. Aber ich gebe zu, das habe ich damals echt nur noch gekauft. Einfach nur, ja, damit ich es in der Sammlung habe. Ja, die anderen Sachen, über die ich heute rede, die habe ich wirklich gekauft mit der Intention, die will ich wirklich spielen. Ob ich sie gespielt habe, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Aber bei Scenic X-Scenic, nee, das wollte ich, weil ich halt diese Compile-Spiele gerne alle hätte. Und da fehlen mir auch noch ein paar, gerade auf dem NES. Und mal schauen, wann ich mir die besorge und dann kann man ja dann mal eine NES-Folge mal machen.
Und MSX und du hast noch so viel. Also
ja.
Reichlich Stoff noch, ne? Ja, ja. Gut, dann gehen wir mal zu meinem nächsten Stück. Ich habe ja nicht so viel, deswegen kann sein, dass das jetzt ein bisschen ausführlicher wird.
Ja, aber das ist jetzt etwas, wo ich neidisch ein bisschen drauf bin, weil das habe ich nicht, was du jetzt hast.
Ja, das ist auch echt so ein Stück, wo ich stolz drauf bin. Das ist nämlich die Metal Gear Solid Limited Edition Premium Package, so heißt das ganze Ding. Also die PAL-Version von Metal Gear Solid. Ja, ist ja Anfang 99 erschienen, genauer gesagt im Februar, 26. Und über die gibt's ja auch viel zu erzählen. Und das war halt so ein Teil, da haben sie halt dann alles Mögliche noch reingemacht. Ich habe die auch hier liegen, bevor ich jetzt gleich erzähle, wie ich da dran gekommen bin, kann ich kurz sagen, was da so drin ist. Also ich habe die auch nicht ausgepackt, die ist tatsächlich so gut wie neu. Also es ist keine Schutzhülle außenrum, aber ich weiß auch nicht, ob die damals überhaupt dabei war, keine Ahnung. Also es ist noch verschlossen ansonsten. Wenn ich das mal umdrehe, da steht dann halt dann ganz groß drüber hier, Metal Gear Solid Limited Edition Premium Package ist halt so ein silberner Karton, ne? Der sieht auch sehr edel aus, mit silberner Schrift drauf. Und da steht drauf hier verschiedene Sprachen und dann hier mit deutscher Flagge Inhalt, europäische Spielversion, in Klammern PAL, Musik-CD mit Original-Soundtrack, T-Shirt in limitierter Auflage, Hundemarken, doppelseitiges Poster zum Film. Wobei ich mich dann irgendwie frage, was meinen die für einen Film, Andy?
Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Boah, was war denn damals mit einem Film? Also wenn das wirklich erschienen ist, könnte das irgendwas in Japan so mehr so auf Anime getrimmt gewesen sein oder vielleicht sogar wirklich, vielleicht gab es da sogar mal, es gab ja so bei Barspielen, gab es ja so DVDs, obwohl, warte mal, das ist ja, nee, Blödsinn, das ist ja vor 2000 erschienen, das Ding.
Ja, ja, also ich glaube, die beziehen das irgendwie auf die Zwischensequenzen, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Übersetzungsfehler, ich habe nicht rausgefunden, was die mit Film meinen, aber steht da halt hinten drauf, ein fettes Poster halt, ja, doppelseitiges Poster zum Film.
Hm.
Und dann Memory Card Aufkleber und ein Satz Postkarten.
Mhm.
Und ich hatte auch noch ein Foto gefunden von dem Ding. Und da sieht man halt auch das Poster. Also ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Film zu tun haben soll. Es ist halt ein schönes Poster, ja. Und das ist schon eine ziemlich, ja, noble Edition. Und erstmal kurz, wie ich da überhaupt dran gekommen bin. Also, ja, wie holt man denn da aus? Also Metal Gear Solid ist für mich ein ganz besonderes Spiel. Habe ich ja schon öfter hier im Podcast erzählt, weil das war immer so meine Schnittstelle vom privaten Spieler. Ich habe es in der US-Version noch privat durchgespielt damals, auf etwas dubiosen Wegen drangekommen. Egal, habe es dann halt durchgespielt, habe mich dann bei der Fun Generation beworben, Ende 98 und wurde dann genommen und bin dann dahin und durfte dann als eine meiner ersten Amtshandlungen die Komplettlösung der PAL-Version schreiben. Ja, habe ich ja schon drüber erzählt in irgendeinem Podcast, ne? Da diese Bild-für-Bild-Schritt-Lösung. Ich glaube, Folge 50 war das, als wir unsere ersten Spieletests gesprochen haben. Es war auf jeden Fall einer meiner ganz frühen Jobs. Und deswegen ist für mich Metal Gear Solid, ich finde es ein fantastisches Spiel, auch heute noch. Letzte Sammlerfreuden-Folge haben wir ja auch über Metal Gear Solid gesprochen, über The Twin Snakes, habe ich mir ja gekauft für GameCube. Und diese Limited Edition, das war dann irgendwie ein Zufall. Nach meiner Zeit bei der Fun Generation. Ich habe da ja gekündigt, bin dann da weg und Hab dann Ende 2000 beim Wormser Publisher Plexter Interactive angefangen als PR- und Marketingmanager. So, da war ja Metal Gear Solid jetzt nicht mehr so das große Thema, war jetzt halt schon ja über ein Jahr ins Land gezogen, war ich durch mit dem Thema. Und dann kam halt mein damaliger Chef, das ist der Simon Hellwig, der ist heute auch Geschäftsführer von Calypso Media, auch in Worms, also diese Nachfolgefirma quasi. Und der kam damals irgendwie ins Büro und ist dann so rumgelaufen, hatte irgendwie so einen Stapel dieser Limited Editions und meinte halt so, ja, hier, ich habe noch ein paar, wer will eine? Und ich gleich so, oh, Sabba. Ich so, ja, hier, klar, was willst du denn dafür? So, nee, nee, das ist ein Geschenk, ja. Und da hat er die halt allen Mitarbeitern von Blackstar, die halt die haben wollten, so eine Version geschenkt. Ja. Und ich frage mich immer noch so, wie ist er da dran gekommen? Ne? Ich habe ja schon vom Podcast gesagt, vom Laster gefallen. Keine Ahnung. Nein. Also meine Vermutung ist, der hatte einen Spieleshop damals auch noch in Worms, unterhalb des Blackstar-Büros. Da hat er halt auch ganz normal Videospiele verkauft, PC-Spiele, auch eher rollenspiellastig so, weil die waren alle irgendwie so ein bisschen rollenspielverrückt. Und ich schätze mal, der hat da irgendwie im Lager noch was übrig gehabt, weil die sich echt nicht verkauft haben oder keine Ahnung, zu teuer waren oder so. Ich weiß halt auch gar nicht, was das Ding damals gekostet hat. Ja, also ich denke mal, unter 250 Euro bist du da nicht weggekommen, wenn ich das halt so sehe heute, in riesen Karton und so. Ja, und dann hat er die halt übrig gehabt und hat die halt verschenkt, ja. Und mir war dann halt auch klar damals, dass ich das niemals spielen werde, weil ich hatte Metal Gear Solid ja schon mehrfach durchgespielt und ich kannte ja diese schlechte PAL-Version und das hängt alles auch so ein bisschen mit dieser ganzen Fun-Generation-Zeit zusammen, weil als ich damals zur Fun gekommen bin nach Höchberg, da war noch so dieser Streit der Redaktion von der Fun-Generation mit Konami ein Thema. Kennst du diese ganze Geschichte überhaupt mit der PAL-Version und der deutschen Synchro und Fun-Generation, Andy?
Ich glaube, du hattest es mal erwähnt gehabt. Ich meine, ich kenne das mit der Synchro natürlich. Das kennt, glaube ich, jeder. Aber du hattest mal was angedeutet gehabt, ja.
Ja, also die Synchro der deutschen Version ist ja gerade im Vergleich zum US-Original. Ist ja dieser David Hater, wird er, glaube ich, ausgesprochen, oder Hater?
Hater, schon richtig.
Hater, ja, klingt so komisch, der Hater. Jedenfalls, der hat das ja sehr, sehr prägend vertont und mega professionell. Und die PAL-Version, die deutsche dann halt, ja, also die war da nicht so gut. Ich habe das, also da hat die Fun Generation, die haben die getestet in Ausgabe 3,99. Also ganz kurz bevor ich dahin gewechselt bin. Meine erste Ausgabe war die 5,99. Das war so diese Relaunch-Ausgabe zu dem neuen Konzept mit Robert Bannert. Und getestet haben sie es in 3,99 und haben zwar eine 10 von 10 gegeben, ja, aber die Tester, das waren gleich 4 Stück irgendwie, also steht neben dran Textdoppelpunkt, Götz Schmiedehausen, Fabian Döhler, Stefan Hellert und Uwe Dietrich haben da halt, ja, ziemlichen Verriss geschrieben. Hab mir das mal rauskopiert, weil das ist schon sehr lustig. Also sie schrieben da unter anderem, ein Wolfgang Pampel, in Klammern Harrison Ford, oder ein Manfred Lehmann, in Klammern Bruce Willis, kosten bei einer Aufnahmezeit von 12 Tagen richtig Geld. Also wurden Herr Unbekannt und Frau weiß nicht, wer das ist und ihre 14 Freunde ins Abbey Road Studio gekarrt. Vor allem die Hauptfiguren sind eine Reihe spektakulärer Fehlbesetzungen. Bla bla bla. Und verreißen das halt komplett, ja. Auf einer ganzen Seite geht's wirklich nur um diese Sprachausgabe, ja. So. Und dann haben sie in der gleichen Ausgabe auf Seite 45, in der 3,99, ich werde die auf jeden Fall mal verlinken, weil das ist ein historisches Zeitdokument, haben sie so eine fiktive Fotostory abgedruckt. Und da sieht man halt, wie die Synchronisationsarbeiten zu der deutschen Sprachausgabe von Metal Gear Solid vonstatten gegangen sein sollen. Und da haben sie halt alle möglichen Fotos genommen von Presseevents, waren auch noch Kollegen von der Videogames drauf zu sehen oder aus der Redaktion und also ziemlich abgefahren und ja, dann immer hier Opa Pachulske spricht die Rolle und der hat das und ja, also wie das halt zustande gekommen ist. Eigentlich saulustig, also dieser typische Fun-Humor, den die damals hatten. Ich bin mir auch sicher, da war der Döder dahinter. Der hat ja immer da einige krasse Dinger gebracht. Kann man sich, wie gesagt, mal anschauen. Und Konami fand dann halt diesen Verriss in der Kombination mit dieser Fotostory halt überhaupt nicht lustig, ja. Und die haben dann gedroht, sämtliche Anzeigen beim Cypress Verlag einzustellen. Und ja, Printmagazine in den 90er waren halt die Anzeigen des A und O. Gerade zu so einem Spiel wie Metal Gear Solid und Konami war ja zu der Zeit nicht gerade unwichtig, ne. Hier Silent Hill dann noch und so weiter. Und der Götz Schmiedehausen, das fand ich dann halt auch sehr interessant, der ist ja in der Ausgabe 4,99 als Chefredakteur abgetreten, ja, hat sich dann verabschiedet und schrieb dann im Editorial, hat sich dann so verabschiedet von den Lesern, zum Robert Bannert übergeleitet. Das war dann übrigens die Ausgabe, wo ich dann meinen virtuellen Probetag hatte, wo ich dann dieses Billardspiel getestet habe, dieses Poolhustler und so. Das waren dann diese 4,99, da ist auch mein allererster Text drin. Und in dieser Ausgabe schreibt er im Editorial, nach fast 40 Ausgaben trenne ich mich schweren Herzens von dem Magazin, dass ich seit einer vergnüglichen Autofahrt bla 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 gegründet habe. So, jetzt kommt der wichtige Teil. In dieser Zeit lagen wir mit den redaktionellen Inhalten und unserem Humor oftmals richtig, manchmal allerdings auch, wie in der letzten Ausgabe, voll daneben. Unter der Überschrift Neues von Palcom veröffentlichten wir eine spottgeladene Fotostory über den von uns frei erfundenen, chaotischen Ablauf bei den Synchronarbeiten zu Konamis Metal Gear Solid, ohne die massiv produkt- und firmenschädigende Wirkung, die sich Konami aufgrund des Zusammenspiels mit dem kritischen Test des Spiels ausgesetzt fühlt, vorauszuahnen, glaubten wir, einen Jux anbringen zu können. Ich möchte mich auf diesem Wege in aller Form bei der Firma Konami und vor allem bei deren Marketingmanager Hans-Joachim Amann entschuldigen und hoffe, dass man mir keine böse Absicht unterstellt. Also ich glaube, da hat's richtig gekracht hinter den Kulissen, ja. Also das war auf jeden Fall, als ich dann da neu angefangen habe, noch ein Thema so. Man hat dann immer wieder so gehört, oh hey, Konami und so. Ich glaube, es hat sich dann wohl nach der Entschuldigung auch irgendwann wieder beruhigt. Aber ich war ja noch ganz frisch dabei. Also ich hatte gerade andere Probleme zu der Zeit. Für mich war das ja alles so aufregend, also was da genau passiert ist. Und keine Ahnung, Andy, wer weiß, was da dieser Chefredakteurs Abschied von Götz Schmiedehausen mit zu tun hat.
Aber das finde ich ehrlich gesagt ziemlich übel. Also das kann eigentlich nicht sein, sowas. Weil die Synchronisation war eine Katastrophe. Also ein Kumpel von mir, der wollte das auf dem PC spielen. Und soweit ich weiß, auf dem PC bist du nur an eine deutsche Version rangekommen ohne weiteres. Und der hat das keine 5 Minuten ausgehalten. Und ich habe es dann auch mal probiert und ich habe es auch keine 5 Minuten ausgehalten.
Ja, nee, es geht gar nicht.
Und das ist halt schon auch eine Art von Drohung. Das ist Überschneidung der Pressefreiheit. Das muss man mal ganz klar sagen.
Ja, gut, die waren halt schon hart, ne? Hier nochmal ein Zitat aus dem Test. Insgesamt muss man sagen, dass kaum ein Mitglied des Ensembles, also von den Synchronsprechern, geeignet wäre, mehr als den Beipackzettel einer Packung Kopfschmerztabletten dramaturgisch perfekt zum Besten zu geben. Also es ist schon...
Ja, aber es war aber berechtigt. Entschuldigung. Das war eine Frechheit, was Konami damals gemacht hat. Ich meine, die hatten damals einen der wichtigsten Titel für die PlayStation, vielleicht sogar der wichtigste Titel.
Ja.
Und dann rotzen die da sowas hin. Was ich meine, was erwarten die? Nach dem Motto, dass wir auch Scheiße fressen oder was, mal ganz knallhart ausgedrückt. Also das ist, nee, da habe ich kein Verständnis für. Und wenn es da wirklich so einen Druck gab, da habe ich erst recht kein Verständnis für.
Also ich habe diesen PR-Typ, diesen Hans-Joachim Amann, dann auch noch kennengelernt. Aber also der war eigentlich mal ganz nett so, habe ich so in Erinnerung. Keine Ahnung. Aber das war irgendwie für mich auch so sehr spannend, das alles mit dieser Limited Package Premium Edition da in Verbindung zu bringen. Weil das war natürlich für mich dann auch ein Grund, nachdem ich auch dann wusste, das ist alles so schlecht mit der Sprachausgabe. Und ich habe es ja, glaube ich, auch noch gespielt für meine Lösung. Ich glaube, es war die deutsche Version, dass ich das niemals öffnen werde. Und deswegen, so bin ich an das Ding gekommen und habe das tatsächlich hier im MINT-Zustand, also bis auf die Schutzfolie. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, ob da eine drum war. Ich kann auch sein, dass das einfach so in diesem silbernen Paket verkauft wurde. Ja, also das ist richtig. Wahrscheinlich eins der wertvolleren Stücke meiner Sammlung. Also ich habe mal geschaut auf Price Charting. Preis komplett steht bei knapp $170 und Preis neu bei $442.
Also ich weiß noch, ich hätte sogar auch damals Gelegenheit gehabt, mir sie zu besorgen. Ich kann mich dran erinnern. Und ich glaube, es wäre gar nicht mal so teuer gewesen. Die wurde für so eine Box in einer relativ hohen Stückzahl produziert, weil es halt Metal Gear Solid wahrscheinlich ist. Der Hauptgrund eigentlich, warum ich es nicht gekauft habe, zu der Zeit war ich eigentlich bei so Collectors Edition nur drauf fixiert, wenn eine Soundtrack-CD dabei war. Und ja, da ist jetzt eine dabei, aber ich bin an die CD selbst schon vorher rangekommen.
Ah, okay.
Ich habe sogar diese Version, die in dieser Box drin ist, die habe ich. Und ich habe nochmal die japanische Soundtrack-CD-Version davon, die nahezu identisch ist. Also vom Aussehen her fast dasselbe, es sind nur japanische Schriftzeichen drauf. Tracklist ist identisch. Und da habe ich dann irgendwie damals gedacht, ach, da brauchst du diese Box nicht. Und ja, ich bereue es halt deshalb ein bisschen, weil Metal Gear Solid ist auch eines meiner 20, 30, 40 absoluten Lieblingsspiele ever. Und inzwischen leiste ich mir irgendwelche fetten Kollektionen von Doom, hier von Limited Run Games oder hier Monkey Island und sowas. Ich glaube, heute hätte ich zugeschlagen. Besonders, weil ich glaube, ich hätte die damals für, ich glaube, die war sogar in einem Laden hier, wir waren irgend so ein Videospielladen. der hat die, glaube ich, sogar da stehen gehabt und hat die nicht losbekommen für 50 D-Mark, 35 D-Mark. Die war nicht teuer.
Ja, aber sieht gut aus im Regal. Also bin ich schon ein bisschen stolz. Wie gesagt, meine Sammlung ist ja eher bescheiden. Aber das ist ein schönes Stück, das zeige ich dann auch ganz gerne mal. Ne? Habe ich auch so ein bisschen vorgeholt im Regal. So, weil das, es fällt auch einfach auf mit diesem schönen Silber und so. Ich habe gerade mal geschaut. Also die NTSC-Version ist übrigens so bei $449. Auf eBay steht hier eine PAL-Version im Neuzustand für 899 Euro. Also, wenn die Agentur mal ganz schlecht läuft, dann habe ich da notfalls was. Ja, das war jetzt meine Metal Gear Solid-Geschichte. Und über das Spiel müssen wir jetzt gar nichts mehr sagen. Das können wir vielleicht irgendwann noch mal thematisieren. Aber haben wir auch schon. Nee, muss man nichts sagen. Meisterwerk. Und trotzdem niemals die deutsche Version spielen. Und ja, lieber mal diesen Test lesen. Ich verlinke den, wie gesagt, diese Ausgabe zum Runterladen. Und vielleicht auch die Folgeausgabe mit diesem Editorial. Weil es ist schon sehr spannend, also im Rückblick. Weil ich habe das damals als junger Redakteur gar nicht gecheckt, was da vorgefallen ist. Wollte ich jetzt einmal mal erzählt haben. So, wir haben noch aber was.
Ja, wir haben noch was.
Zum Abschluss.
Wir haben noch was zum Abschluss. Ja.
Genau.
Ich habe hier noch so eine kleine Sammlung hier neben mir stehen. Und zwar 3 Stapel voller Spiele. Das sind insgesamt 35 Stück. Die alle einzeln durchgehen. Keine Angst, keine Angst. Das ist meine Squaresoft-Sammlung von der PlayStation 1. Und das ist auch ein bisschen gemixt. Also es sind ein paar PAL-Versionen dabei. Das meiste sind aber US-Versionen und ein paar japanische, die nicht lokalisiert wurden. Ich lese einfach nur mal kurz die Namen vor. Ich habe hier Brave Fencer Musashiden, habe ich Japan-Version und US-Version. Chrono Cross, Legend of Mana, Valkyrian Story, Threads of Fate, Xenogears, alles US-Spiele. Cyberorg, Einhänder, Front Mission 2, Front Mission Alternative, Internal Section, Tsukaigi, alles Japan-Spiele. Chocobo Racing, Final Fantasy Origins, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy nochmal 8. Final Fantasy 9, Final Fantasy Anthology, Final Fantasy Chronicles, Final Fantasy Tactics und nochmal Final Fantasy Tactics. Also die habe ich zum Teil in verschiedenen Versionen, Japan, US, Europa-Version. Bushido Blade 1, dann habe ich lustigerweise zweimal Bushido Blade 2. Ich habe lustigerweise zweimal Ehrgeiz. Ich habe Tobal Number 1, Tobal Number 2. Parasite Eve, Parasite Eve 2, Saga Frontier und Saga Frontier 2 und ich habe eine Hülle von der japanischen Version Parasite Eve, da ist aber keine CD drin. Achso und, oh, beste fast vergessen hier, Final Fantasy Premium Package, das war quasi die PlayStation-Version von den ersten beiden Teilen. Für die PlayStation 1 ist eine schön große Box mit ein paar Figuren drin und ja. Die ist sogar extrem gut erhalten, habe ich vorhin festgestellt.
Alter Schwede, also das ist mal beeindruckend. Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos, muss ich sagen.
Ich habe vorhin geguckt, ob mir was fehlt von diesen ganzen PlayStation-Sachen und habe dann festgestellt, es fehlt in der Tat nicht viel. Mir fehlen eigentlich nur die Chocobo Dungeon-Spiele.
Die kamen nur in Japan raus, oder?
Nee, der zweite Teil kam sogar in Amerika raus. Der erste nur in Japan, das ist richtig. Aber mal gesehen, die könnte ich sogar gut nachkaufen. Das heißt, die hole ich mir, glaube ich, sogar bald. Also ich könnte für insgesamt 30 Euro beide zusammenkriegen. Dann fehlt mir noch ein Visual Novel namens Another Mind. Das war überhaupt nicht auf meinem Schirm, dass Squaresoft da was rausgebracht hat. Und dann halt als Squaresoftware so Mahjong und so Pferderennsimulation ist dann ja sehr beliebt gewesen.
Oh Gott, ja, ja, ja.
Haben die aber nicht unter dem Square-Label, sondern das heißt irgendwie nur Quers. Das scheint so ein Budget-Label gewesen zu sein. Da habe ich gar nichts von diesen Sachen. Und dann habe ich halt, was auch noch theoretisch fehlt, wobei ich da jetzt nicht so großen Wert drauf lege, ich habe halt die Final Fantasy VII International Version nicht. Das war quasi die japanische Version von Final Fantasy VII, wo die dann quasi nochmal die EU-US-Version, die ja so ein bisschen geupgradet wurden, ein bisschen aufgemöbelt wurden, die haben die nochmal in Japan veröffentlicht. Und sowas habe ich halt nicht, ja. Aber ansonsten ist das ziemlich komplett.
Alles Wichtige dabei, auf jeden Fall. Das ist lustig, dass du gerade Chocobo Racing sagst. Das habe ich nämlich auch getestet für die Final Generation. Wie fandst du das?
Oh, nee, also das habe ich kurz gespielt. Das finde ich, ist eines von Squaresofts eher durchschnittlicheren Spielen. Das ist auch eines der Spiele gewesen, wo ich dann gemerkt habe, eigentlich musst du jetzt nicht jedes Squaresoft-Spiel haben, weil ich habe auch auf dem Super Nintendo, Super Famicom, habe ich auch so gut wie jedes Spiel, was die rausgebracht haben. Also ich hatte da in den 90er Jahren, hatte ich wirklich so den Tick, nachdem ich von Final Fantasy VI so geflasht war, ich brauche alle Squaresoft-Spiele für meine Sammlung. Alle. Und diese Chocobo Racing, das war dann so ein Titel, wo ich mir dann gedacht habe, na, eigentlich doch nicht.
Ich glaube, das habe ich damals einen Tick zu gut bewertet. Ich glaube, ich habe eine 8 gegeben. Ich glaube, da war ich irgendwie so ein bisschen im Final Fantasy Fieber und oh, wie süß die Chocobos. Ich glaube, da habe ich, das war so eine Fehlwertung, glaube ich.
Ich glaube, es ist auch, glaube ich, gar nicht jetzt so schlecht gewesen. Ich müsste jetzt nachschauen, aber du hast halt eben gemerkt, es ist halt kein Rollenspiel. Und Squaresoft hat halt so übelst von diesen Rollenspielen gelebt.
Ich glaube, es war eine 7. Vielleicht war es auch eine 6. Also ich glaube, eine 8 war es nicht. Ich glaube, so doof war ich jetzt auch nicht. Ja. Ich sehe gerade, die Maniac hatte 47 gegeben. Da kann ich doch keine 8 gegeben haben. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war nicht gut. Nee, da gab es ja noch dieses Crash Team Racing damals.
Ja, das war deutlich
besser. Die PlayStation.
Besser.
Das war richtig gut. Und Vagrant Story war ein tolles Spiel.
Oh, Vagrant Story. Also das ist so, wenn wir mal so eine Folge machen mit 10 größten Geheimtipps ever, also Vagrant Story ist da ein Kandidat für. Das ist so ein Spiel, wo es immer noch wehtut, wie kaputt das zum Teil damals im Manic vom kaputt gerät wurde, weil dieses Spiel hat 1-2 große Nachteile. Um die muss man drumherum so ein bisschen spielen. Weil man kann sich böse in dieses Spiel verschätzen, verläffeln und die falschen Waffen quasi aufwerten. Da kann man sich das Spiel richtig kaputt machen. Wenn dir das nicht passiert, ist das ein Wahnsinnstitel. Ist übrigens Hitoshi Sakimotos, der Komponist, ist eigentlich sein Solo-Meisterwerk.
Ich hab's mir gekauft damals, ja. Hab's dann, glaube ich, wieder verkauft.
Best Directing Jahr 2000. Das ist ein wahnsinnig gutes Spiel geworden. Wahnsinnig gut.
Ja, ich glaube, da müssen wir mal irgendwann was drüber machen, gell? Weil das würde mich auch nochmal reizen, nochmal reinzuspielen. Das habe ich, glaube ich, damals so zur Hälfte und dann wurde es mir dann auch zu schwer. Kann auch sein, dass ich mich da irgendwie verlevelt habe oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und hier, Parasite Eve, halte ich ja für massiv unterschätzt. Also das erste.
Unterschätzt? Wer unterschätzt das denn? Also ich kenne das nur mit voller Lobpreisungen.
Okay. Ich habe da immer so ein bisschen in Erinnerung, dass es damals, dass ich da so ein bisschen der Einzige war, der total begeistert war und alle meinten, ja, ganz nett so.
Nee, also das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, was ein bisschen schade war, sehr viele haben es ein bisschen zu sehr im Schatten von Resident Evil gesehen, aber den Vergleich fand ich immer ein bisschen unfair, weil Parasite Eve doch in eine ganz andere Richtung geht.
Ja, war eher ein Rollenspiel für mich.
Ja, zum Beispiel, genau. Also Parasite Eve ist für mich schon so eine Mischung aus, ja, das eben erwähnte Vagrant Story und Resident Evil. Das war schon ein super Action-Rollenspiel. Auch eine tolle Musik von Yoko Shimomura ist, finde ich, ist das Beste, was die Frau je komponiert hat. Und ja, ich kenne die Kingdom Hearts Spiele. Nee, also es ist ein tolles Spiel. Ich muss sagen, den zweiten Teil habe ich nie wirklich gespielt. Da habe ich einfach nicht die Zeit für gefunden. Der ist auch, glaube ich, ein ganzes Stückchen weniger gut. Der hat halt nicht mehr so diesen Kultfaktor. Es hätte eine Serie werden können wie Silent Hill und wie Resident Evil. Das hätte so groß werden können. Irgendwie hat das Square so ja an die Wand gefahren. Gab noch diesen PlayStation Portable Ableger.
Ja, ja.
Den hat auch kaum einer noch gespielt. Ganz ehrlich, den habe ich gekauft. Ich habe den nie gespielt. Gar nicht die Zeit für gefunden, gar nicht die Motivation gehabt, mal reinzuschnuppern. Aber Parasite Eve, das habe ich damals sogar durchgespielt von diesen ganzen Sachen. Das ist ein tolles Spiel.
Das zweite war auch nicht so schlecht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen unterm Radar dann damals geflogen so.
Ja, aber ich glaube eben das Problem, weißt du, Silent Hill 2, die meisten finden Silent Hill 2 besser als Silent Hill 1. Hm. Die meisten finden Resident Evil 2 besser als Resident Evil 1. Aber ich glaube, kaum einer findet Parasite Eve 2 besser als Parasite Eve 1.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und das ist so ein bisschen das Problem. Das war so irgendwie so ein Downgrade. So Dino Crisis war ein ähnliches Problem.
Ja, genau, ja, stimmt.
Ist ja auch aus dieser Zeit.
Hm. Wobei, ich bin immer so einer, das gehört für mich zusammen. Weißt du, wenn ein erster Teil so den Grundstein gelegt hat für eine Serie, dann ist das für mich in einem Atemzug mit einem zweiten Teil zu nennen. Aber muss ja jeder selbst wissen.
Ja.
Ja, aber tolle Sammlung, auf jeden Fall. Da bin ich schon wieder ein bisschen neidisch. Wollen wir tauschen? Square-Spiele gegen Metal Gear Solid?
Nein.
Okay. Gut, man kann es ja mal probieren. Nee, würde ich auch nicht machen. Also die musst du behalten und du behältst ja eh alles, ne, für dein Museum später.
Das ist richtig. Also inzwischen, die Sachen, die ich mal verkauft habe, das waren nur ganz wenige Sachen. Zum Glück nicht so etwas, habe ich auch bitter bereut. Das meiste habe ich auch wieder zurück. Ja, genau. Metal Gear Solid und Final Fantasy Tactics habe ich beides in der Japan-Version damals gekauft, weil ich die unbedingt spielen wollte und ich nicht wusste, wann werden die lokalisiert. Und habe das dann mit Internethilfen dann versucht. Und dann wurden sie lokalisiert, dann habe ich mir die US-Version gekauft und habe ich die Japan-Version einem damaligen Freund dann abgetreten. Und der hatte irgendwann kein Interesse mehr gehabt daran und hat die mir zurückgeschenkt. Jetzt sind sie wieder bei mir.
So kann's gehen, ne? Hast du eigentlich PAL-Playstation und NTSC-Playstations? Also verschiedene Modelle?
Ich habe zwei umgebaute Playstations inzwischen. Ich habe noch eine weitere Playstation bekommen. Man hat ja vorhin gemeint, dass ich Bushido Blade 2 in Ehrgeiz, dass ich es doppelt habe. Das liegt halt daran, ich habe mal diese Reste von einer Videospielfachverkäuferin mehr oder weniger geschenkt bekommen, ist befreundet mit mir. was sie nicht mehr losbekommen hat. Und sie musste halt, ja, sie musste ihre Garage räumen. So bin ich an zweites Bushido Blade 2 rangekommen, an zweites Ehrgeiz und ich bin noch an eine weitere PlayStation rangekommen. Sind aber alles PAL-Versionen umgebaut.
Schön, schön. Ja, ich glaube, da ist noch viel Stoff für weitere Folgen in diesem sehr schönen Format, das mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat heute. Und ich hoffe auch den Hörerinnen und Hörern da draußen, ihr könnt uns ja wie immer Feedback geben, am besten auf Discord und ansonsten über alle Kanäle, die ihr so kennt, geht einfach auf www.spielejournalist.de. Dort findet ihr alle Adressen, E-Mail, Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind ja überall. Wir sind ja so interaktiv. Wahnsinn. Ja, also ihr erreicht uns auf jeden Fall. Bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Und wann kommt die nächste Folge, Andy? 13. Mai, Freitag. Thema unbekannt. Werden wir noch diskutieren. Müssen wir schauen, dass wir den Sönke wieder aktivieren. Der ist ja gerade im Osterurlaub. Der ist Sack. Und ja, bin mir sicher, da werden wir wieder ein schönes Thema finden. Und ansonsten vielen Dank, Andy, für diesen schönen Podcast. Ich bin ein bisschen neidisch jetzt auf deine Squaresoft-Sammlung. Wein über mein verkauftes Vagrant-Story. Ach ja, liebe Leute, verkauft nie was. Das ist immer, immer, immer doof. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, Andy, und mit euch da draußen. Macht's gut.
Jo, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.